Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, haben Sie es gemerkt? Das war ein Gebet, dieses Lied. Hilf mir, o Herr, dann ist mir geholfen. Ich würde mir wünschen, dass sich das uns heute Abend als eine feste Erkenntnis mitteilt, dass unser Herz das mitnehmen kann. Hilf mir, o Herr, dann ist mir geholfen. So. Tja, warum das Leid? Wer kann trösten? Das sind allerdings zwei Fragen, die jeden von uns angehen. Lassen Sie mich wieder einige Leitsätze aufstellen. Erster Leitsatz. Das Leid ist ein Menschheitsproblem. Es war während des Mittelalters hier bei Ihnen in Bayern. Prinz Albrecht war verlobt mit der schönen Bernauerin. Und der Prinz Albrecht reitet hoch zu Ross mit seinen Mannen durch die Straßen der Stadt. Und nun kommen sie ans Stadttor. Und da hatte ein Unbekannter folgenden Spruch auf die Borde des Stadttors geschrieben. Ich schreibe es auf mit Kreide. Es gibt kein Leben ohne Leiden. Doch, wer ein Leben ohne Leiden hat, der streicht es aus, was ich geschrieben habe. Der Prinz sagte darauf zu seinem Knappen: Knappe, geh hin und streich es aus. Denn mein Leben ist ohne Leiden. Der Knappe tat, wie ihm sein Herr geboten hatte. Doch kaum war der Prinz aus der Stadt hinausgeritten, da sprengte ein Bote heran und sagte: Prinz Albrecht, vor einer Stunde ist eure Braut in den Fluten der Donau ertrunken. Der Prinz war zutiefst getroffen. Und nach dem ersten Schreck, da rief er erneut den Knappen: Geh, geh, schreit es wieder auf. Und keiner soll es für dahin streichen. Ich schreibe es auf mit Kreiden. Es gibt kein Leben ohne Leiden. Nun mag es trotzdem so sein, dass es unter uns welche gibt, die bis zum Augenblick noch vom persönlichen Leid verschont geblieben sind. Aber der Tag wird kommen, da das Leid die Betreffenden eingeholt haben wird. Und dann wird es den Betreffenden so gehen wie dem Prinzen Albrecht, der seinen Knappen rief und das Wort wieder aufschreiben ließ: Ich schreibe es auf mit Leiden, es gibt kein Leben ohne Leiden. Nochmals. Da stellt sich die Frage für jeden nachdenkenden Menschen: Warum das Leid? Worin liegt denn sein Sinn? Hat es überhaupt einen Sinn? Doch bevor wir diese Fragen beantworten, wollen wir zunächst etwas systematische Ordnung in unser so wichtiges Problem hineinbringen. Und dazu jetzt der zweite und der dritte Leitsatz. Ich nenne sie nur. Ich nehme jetzt nicht dazu Stellung. Ich lege sie nicht aus. Zweiter Leitsatz. Es gibt auch selbstverschuldetes Leid. Dritter Leitsatz. Selbstverschuldetes Leid macht in den allermeisten Fällen sehr unglücklich. Vierter Leitsatz. Es gibt auch und erst recht unverschuldetes Leid. Lassen Sie mich statt langer Theorie an einem Beispiel meinen Leitsatz entfalten. Ich befand mich im Zuge nach Süddeutschland, ins Württembergische. Ich war auf dem Weg zu einer Evangelisation. Auf einer Station stieg ein Ehepaar in mein Abteil. Im ersten Augenblick kannten wir uns nicht und dann wurden wir beide stutzig. Und die Frau fragte mich, sind Sie vielleicht Dr. Bergmann? Ich sage, ja, der bin ich. Und Sie, sind Sie vielleicht Frau? Auch das war sie. Die Freude über das Wiedersehen war echt. Vor einer Reihe von Jahren war das Ehepaar aus unserem Heimatdorf, heute ist es leider eine Stadt, Halver bei Lüdenscheid, aus beruflichen Gründen des Mannes nach Süddeutschland gezogen und seitdem hatten wir uns nicht mehr gesehen. Und wir erzählten uns, was in unserem Ort sich inzwischen so ereignet hatte. Und dann aber, dann kam sie auf das zu sprechen, was als ganz schwere Last auf ihrem Herzen lag. Sie hatten eine Tochter, und diese Tochter war der Eltern ganzer Stolz und großes Glück. Die Tochter stand kurz vor dem Abitur. Sie half im Kindergottesdienst und leitete eine christliche Jugendmusikgruppe. Und dann fuhr das Mädchen eines Abends so gegen 19 Uhr mit dem Fahrrad los. Sie wollte zu einer Jugendschule. Sie fuhr vorschriftsmäßig auf der rechten Straßenseite rechts. Ein amerikanischer Soldat kam mit einem Militärfahrzeug von hinten. Er wollte das Mädchen überholen. Er fuhr zu scharf rechts. Er streifte das Mädchen. Sie stürzte und schlug mit dem Kopf auf einen Betonmast. Auf dem Weg ins Krankenhaus starb das Mädchen. Die Mutter saß mir im Abteil gegenüber. Das Unglück hatte sich vor etwa einem halben Jahr ereignet. Der Schmerz über den Verlust ihrer Tochter hatte sie derartig gepackt, dass sie fassungslos weinte. Und bei mir konnte sie das auch, das empfand sie. Fassungslos meinte. Meine verehrten Freunde, liebe Brüder und Schwestern, wir könnten nun, oder so will ich mal zunächst sagen, hier handelt es sich um ein unverschuldetes Leid. Ein unverschuldetes Leid im Blick auf das Mädchen und im Blick auf die Eltern. Dieses unverschuldete Leid wurde noch dadurch schwerer, der amerikanische Soldat stand unter Alkohol. Liebe Freunde, dieses eine Beispiel vom unverschuldeten Leid ließ sich nun hundertfach vervielfältigen. Hundertfach. Gestern Abend, nach dem Vortrag, nach dem Abend hier, kam mein Vater auf mich zu, gab mir so etwas im Gedenken an seine Tochter, die mit 23 Jahren als junge Lehrerin in die Ewigkeit gerufen wurde. Heute Mittag waren wir zu Gast bei einer werten lieben Mutter mit ihren zwei Kindern, schulpflichtigen Kindern, den Mann verloren, 38 Jahre alt. Es gibt sehr viel unverschuldetes Leid. Leid durch schwere Krankheit, Leid durch schwere Unfälle, Leid durch Naturkatastrophen, Leid durch Lieblosigkeiten anderer, durch Neid, durch Hartherzigkeit, durch Missgunst, durch Lüge, durch Glatzsucht, durch Treulosigkeit. Es gibt Eheleid, Leid durch die Beschwerden des Altwerdens, durch Siechtum, besonders auch Leid durch Christenverfolgungen in den Ländern des Atheismus und der Diktatur. Gewiss, hinter manchem aufgezählten Leid stehen schuldhafte Ursachen, wie zum Beispiel Neid, Missgunst, Lüge, Treulosigkeit, Egoismus und Gottlosigkeit. Aber für diejenigen, die das Leid trifft, kann es doch sein, dass es sich um unverschuldetes Leid handelt. Jedenfalls um mehr oder weniger unverschuldetes Leid. Schauen Sie, und da drängen sich die zwei erwähnten Fragen auf, warum das Leid? Wer kann denn wirklich und echt trösten? Diese zwei Fragen sind miteinander verbunden. Denn wirklich und echt trösten kann doch nur derjenige, der die Frage nach dem Warum des Leids beantworten kann. Wollen wir uns jetzt der Frage nach dem Trost zuwenden und dabei die Frage nach dem Warum des Leids mitbedenken. Fünfter Leitsatz. Für allen mitmenschlichen Trost dürfen wir von Herzen dankbar sein. Schon, es ist ja so wichtig, dass Menschen, die in die Nacht des Leids gekommen sind, spüren dürfen, ich bin nicht allein. Wollen wir uns doch gegenseitig in die Verpflichtung nehmen, den anderen in unserem Lebenskreis nicht allein zu lassen. Wollen wir es uns doch gegenseitig aufs Herz legen, einander zu helfen, gegenseitig zuzusprechen. Wenn man schon die Hand des anderen stillhält, zum Beispiel am Krankenbett, schon das tröstet. Ein warmer Blick, ein lieber Brief, ein freundlicher Kartengruß aus den Ferien, zum Beispiel an Einsam, das tröstet. Ich möchte mich mit Folgendem nicht interessant machen. Ich erzähle es nur beispielhaft. Bei einer Evangelisation in Norddeutschland, ganz genau in Rothenburg, da oben, aber das da oben in Norddeutschland, da wohnte ich bei drei leiblichen Schwestern. Sie stammten aus Ostpreußen. Die älteste davon litt an einer schweren Multiple Sklerose. Schon seit Jahren verbrachte sie ihr Leben entweder immer in einem bestimmten Stuhl am Tisch oder im Rollstuhl. Nach der Evangelisation schrieb ich der Kranken und ihren zwei Schwestern aus anderen Evangelisationen einen Gartengruß. Sie sollte wissen, dass sie nicht alleine ist. Und einmal war ich dann wieder da oben in Norddeutschland bei ihnen. Die Kranke war inzwischen gestorben. Da sagte die Jüngere zu mir, Sie haben meine Schwester und uns 26 Karten geschickt. Wir haben sie alle verwahrt. Liebe Freunde, das hat mich doch tief bewegt. So wichtig war der Kranken dieses kleine Zeichen der Erinnerung. Bitte bedenken Sie, ein Zuspruch, ein Wort des Dankes, ein Wort der Aufmunterung und erst recht ein Wort des Verstehens und des Vergebens. Welche Kräfte des Trostes können in entsprechenden Lagen davon ausgehen? Durch Mitleiden lässt sich manches Leid leichter ertragen. Gehen wir wieder einen Schritt weiter. Sechster Leitsatz. Er lautet: In die eigentlichen tiefen Schicht des Leids gelangt aber bloß mitmenschlicher Trost nicht hinein. Warum nicht? Weil bloß mitmenschlicher Trost noch nicht bis zur Frage nach dem Warum des Leids vordringt. Warum die multiple Sklerose jener älteren Schwester? Warum der Tod jenes jungen Mädchens durch den amerikanischen Soldaten, der unter Alkohol stand? Wie kann Gott so etwas zulassen? Warum gerade denen, die doch nach Gott fragten und mit Gott lebten? Fragen über Fragen. Schauen Sie, wer jetzt im bloßen Menschlichen stecken bleibt, ja, der kann keine Antwort geben. Vom bloß Menschlichen her können wir in diese Schichten, in den Schichten unsere Seele nicht trösten, die sich gerade dort in diesen Tiefen nach echtem Trost sehnen. Schauen Sie, wer Sie auch immer sind, meine verehrten Freunde, ob Christ oder Marxist, oder Atheist, oder bloßer Namenchrist. Wir alle, wir schauen nach Trost aus, gerade im Blick auf das schwere Leid. Aber gibt es diesen Trost wirklich? Das ist ja gerade die Frage. Jedenfalls, das steht fest. Hier kann jetzt kein Marx, nenne ich jetzt einen großen Psychologen, kein Freud, überhaupt kein Philosoph als Philosoph trösten. Ich denke jetzt an eine Ärztin. Von ihrem Mann hatte sie sich scheiden lassen. Aus der Ehe war ein Sohn hervorgegangen. Ein feiner Junge. Ich kannte ihn persönlich. Der Junge studierte Medizin. Er stand kurz vor dem Staatsexamen. Und dann erkrankte er. Nierenvergiftung. Ihr Sohn, ihr einziges Kind, starb. Jetzt kann ein bloßer Diesseitsmensch, ein bloßer Namenchrist und erst recht ein Atheist nicht mehr echt trösten. Oder ist das Trost, wenn der Atheist Albert Camus sagt, ich habe das schon mal zitiert, dieses Wort, hören Sie mal, die größte Ersparnis, die sich im Bereich des Denkens erzielen lässt, besteht darin, die Nichtverstehbarkeit der Welt hinzunehmen. Ist das ein Trost? Nein. Ihr und mein Herz verlangt ja im Grunde genommen, schreit nach mehr als nach Nichtverstehbarkeit der Welt. Das ist doch kalt. Auch Blumen und Kränze und ein langer Trauerzug sind kein Trost. So sehen wir uns über dieses Zeichen der Anteilnahme freuen, aber das ist doch kein Trost. Mitmenschliche sind tausend Ehren, aber hier reicht es einfach nicht mehr aus, um echt und wirklich trösten zu können. Wenn hier noch ein Trost auf den dunklen, traurigen Grund unserer Seele fallen soll, ja, dann muss es ein Trost sein, der über bloß menschliche Anteilnahme hinausgeht. Und die aufregende Frage lautet, gilt es ihm? Und die herrliche Antwort darf lauten, ja, es gibt einen Trost, der über das Mitmenschliche hinausgeht. Und wie lautet er? Antwort durch den siebten Leitsatz. Unser verehrter Pfarrer, Herr Pfarrer Küttig. Lieber Bruder Plätz, er hat uns dieses Wort vorgelesen. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leids. Frage: Wer kann trösten? Antwort: Wer dies nachsprechen kann, wer dies jemand zusprechen kann, wer kann trösten, wer dies an seinem Herzen und in seinem Leben erfahren hat, erfahren, nicht nur auf Höhenwegen seines Lebens, wenn wir mal gerade auf Rosen wandeln, sondern erfahren gerade in der Nacht eigenen Leids. Gerade dann, wenn an diesem Nachthimmel der helle Morgenstern aufging, der uns Kunde gab von der Zusage, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leids. Schaut, unser verehrter Bruder, der heute Abend hier stammt, er sagte gestern Abend zu mir noch, ja, hoffentlich bringen die Leute das nun nicht in Verbindung mit meinem eigenen Leid, dass ich deswegen heute Abend, so wie jetzt, dieses Wort vorlesen sollte. Werte Freunde, echt trösten können letztlich nur Selbstgetröstete, haben Sie es gehört? Echt trösten können nur solche, denen sich der Sinn des Leids erschließen dürfte. Und worin liegt der Sinn des Leids? Der Sinn allen Leids besteht darin, dass Gott uns durch das Leid zu sich ziehen möchte. Leid ist Heimsuchung Gottes. Trösten kann derjenige, der weiß, ob verschuldetes Leid oder unverschuldetes Leid, beides möchte sich in gesegnetes Leid verwandeln. Gesegnetes Leid besteht darin, wenn das Leid nicht unsere Herzen verhärtet, das kann Leid auch. Gesegnetes Leid besteht darin, wenn es nicht unsere Herzen verschließt, sondern wenn es sich Gott gegenüber öffnet. Leid möchte in ihrem Leben zu Segen werden. Darin besteht der Sinn des Leids. Werte Freunde, das sage ich nicht so daher. Das kommt mir nicht leicht von den Lippen. Ich weiß, es gibt solch schweres Leid. Da möchte man am liebsten schweigen. Aber gerade für dieses so schwere Leid bedürfen wir ja doppeltes Trostes. Und den gibt es, hören Sie, nur, haben Sie gehört, nur bei Gott, nur bei dem, aus dessen Hand wir alle kommen. Bitte lassen Sie es sich sagen, in welcher Lage Sie auch sein mögen. Gott schickt die schwarzen Boten des Leids nie um des Leids selbst willen, sondern die Boten bringen immer eine Einladung zu Jesus Christus. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Meine verehrten Freunde, das ist eine Einladung in den Frieden. Bitte. Gott sagt es ausdrücklich, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leids. Das heißt, das Leid, ein ganz wichtiger Satz, das Leid ist niemals Selbstzweck. Es verfolgt immer einen guten Zweck. Leid möchte Sie und mich von Sünden wegholen, zum Beispiel von der Sünde der Hartherzigkeit, von der Sünde der Verfallenheit ans Diesseits. Leid möchte Sie und mich auch vor künftigen Sünden bewahren. Ich befand mich im Elsass auf einem großen Missionsfest. Und hinterher sprach ich mit einem Mann, der einige Jahre jünger war als ich, und er musste während des Zweiten Weltkrieges als Elsässer für Adolf Hitler an der Front in Russland kämpfen. Und dabei verlor er sein Augenlicht. Ob Sie es glauben oder nicht, er hat zu mir gesagt, ich kann heute, damals, vorher konnte er das nicht, da hat er gesagt, ich habe Adolf Hitler gehasst. Ich kann heute sogar dafür danken, dass ich mein Augenlicht verloren habe, denn dadurch habe ich gelernt, Jesus zu sehen. Ja, er bezeugt, was viele schon bezeugt haben. Was wäre aus mir geworden, wenn Jesus Christus mir dieses Kreuz nicht aufgebürdet hätte? Ja, werte Freunde, das Leid möchte ihr und mein Leben vertiefen. Ein Dichter bekennt, heilige Nächte sind's, die uns Schmerzen bringen, heilige Nächte sind's, die zur Einkehr zwingen, heilige Hände sind's, die in die Seele greifen, heilige Wille ist's, dass wir im Leiden reifen. Halten Sie sich in Ihrem Leid an das Kreuz Jesu. So auch ein Zeichen des Leids. Halten Sie sich daran. Und nun ein ganz wichtiger Gedanke. Achter Leitsatz. Unverschuldetes Leid ist keine Strafe Gottes. Das bezeugen ihnen alle, die vom Wort Gottes her um den Sinn des Leids wissen. Denken Sie zum Beispiel an die vielen, die um ihres Glaubens willen Verfolgungsleiden erdulden. Gerade sie wissen, dass ihre Leiden keine Strafen Gottes sind, sondern Folgen der Sünde von Menschen, die nicht nach Gott fragen, die Gott ablehnen. Viele Menschen fragen, warum straft Gott mich durch dieses Leid, gerade mich? Hören Sie bitte noch einmal. Unverschuldetes Leid ist niemals Strafe Gottes, sondern immer und immer Einladung Gottes. Und darum fragen Sie in erster Linie nicht nach dem Warum des Leids, sondern fragen Sie nach dem Wozu Ihres Leids. Die Frage nach dem Wozu möchte Ihnen ganz persönlich eine Antwort geben. Durch Folgendes, nämlich, wer aus dem Leid den Weg zu Jesus Christus geht, der geht damit zugleich den Weg vom Leid zum Trost. Ich sage den Satz noch einmal. Wer aus dem Leid den Weg zu Jesus Christus geht, der geht damit zugleich den Weg vom Leid zum Trost. Schauen Sie, das möchte ich Ihnen beispielhaft verdeutlichen. Es war im April des vergangenen Jahres, da befand ich mich zu einer Evangelisation ganz genau in Schönberg, Langenbrand, das liegt bei Pforzheim. Der Ortspfarrer und ich, wir sitzen am Bett einer Frau. Sie ist seit 20 Jahren krank und seit 5 Jahren ständig bettlägerig. Sie liegt im Bett wie ein Brett, so steif. Nur den Kopf, den kann sie etwa so 5 bis 10 Zentimeter hochheben, bewegen. Außerdem hat sie in den Händen eine Schüttellähmung. Mit sehr schwerer Zunge trägt sie uns beiden ein Gedicht. Es heißt, Leiden macht den Glauben gründlich, macht getrost, barmherzig, kindlich. Leiden, wer ist deine Wehr? Hier heißt man dich eine Bürde. Droben ist es eine Würde, die nicht jedem widerfährt. Neunter Leitsatz. Alle Leidenden dürfen sich an Jesus Christus orientieren. Das heißt, wenn einer gelitten hat, dann war es Jesus Christus. Dann war es Jesus Christus. Schauen Sie, in der Glutsonne des vorderen Orients, da hängt er und die Nägel reißen sich ihm in die Hände und in die Füße. Und die ganze Körperlast hängt da dran. Ich habe einmal in meinem Leben den Isenheimer Altar gesehen. Und bald habe ich Gelegenheit, ihn zum zweiten Mal zu sehen, da unten in Colmar in Elsass, das berühmte Gemälde von Grünewald. Ja, da merken Sie, da ist keine Gestaltung schön, wie es über Jesus ja schon prophetisch heißt, der zerschundene Körper, ich will das gar nicht im Einzelnen schildern, nicht? Dieses gequälte und voller Schmerzen gezeichnete Gesicht. Der Körper blutüberströmt mit den Geißelhieben, das Fleisch aufgerissen. Über allem Leid stand für ihn, Vater,
nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und jetzt sage ich einen Satz, den unsere katholischen Brüder und Schwestern besser verstehen als wir. Dieses Wort kennen die unsere katholischen Brüder und Schwestern besser. Wir dürfen unser Leid Jesus Christus aufopfern. Aufopfern. Schauen Sie, es gibt ein Lied, das heißt, dir wollen wir unser Leben weihen. Das kann man auch abwandeln. Dir will ich, Herr Jesus Christus, meine Leiden weihen. Ach, ich denke jetzt auch an Gespräche hier in diesen Tagen, heute noch, wo eine Mutter ihre Tochter verloren hat, nicht? Und wo sie sich jetzt wieder nicht zurechtfindet, nicht damit fertig wird. Ich habe dafür Verständnis. Es gibt nichts, wofür ich nicht Verständnis hätte. Es gibt nichts. Ich verstehe alles. Aber gerade da, in diese Lage, muss ich hinein sagen, weihen Sie doch Ihr Leiden dem Herrn Jesus. Ihm opfern Sie doch Ihr Leiden auf. Das ist ja an Herrn Jesus, du hast ja auch gelitten. Du hast ja die ganze Last und Schuld der Welt noch auf deinen Schultern getragen. Komm, ich komme zu dir, ich bringe dir mein Kreuz, mein kleines zu deinem großen. Schon sie dann verwandelt sich Leid in Segen, dann. Ich habe in diesen Tagen Paul Gerhardt schon mal einmal erwähnt, aber ich darf jetzt auch mal Bodelschwingt erwähnen. Der Bodelschwingt, der war da oben bei uns in Westfalen, da so in der Nähe von Unna, da war er da so Pastor. Und dann verlor er innerhalb von 14 Tagen vier Kinder, die er hatte, alle. Epidemie, Diphtherie. Und er selber sagt, da wurde ich reif, in dieser Nacht des Leids, für das Werk in Redel, das damals noch nicht gab. Aus dem Leid erwuchs das große Werk der Liebe und des Erbarmens. Und Paul Gerhardt, sei uns noch einmal ganz kurz in Erinnerung gerufen. Er verlor in 14 Tagen ebenfalls 4 Angehörige, seine Frau und 3 Kinder. Und in dieser Nacht des Leids, da wurde uns das Lied geschenkt, was wir sonst nicht haben würden. Warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christum noch. Wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Und wenn Sie mal erst recht an unsere verfolgten Brüder und Schwestern denken, noch geht es uns ja gut, noch haben wir Freiheit, noch. Diese unsere Brüder, sie haben es mir ja selber gesagt, die können sogar für ihre Peiniger beten, weil sie wissen, auch für meine Peiniger ist der Herr Jesus Christus gestorben und gerade meine Peiniger brauchen ja ebenso den Herrn Jesus wie ich. Und so erleben sie es denn, dass es sogar Peiniger gibt, die zum lebendigen Glauben an Jesus kommen. So liegen die Verhältnisse. Brüder und Schwestern, und jetzt habe ich nur noch eine einzige persönliche Bitte an Sie selber. Machen Sie sich nun nicht unnötig arm. Ich bitte Sie, nicht unnötig arm. Gehen auch Sie den Weg zu Jesus Christus. Dann gehen Sie, ich sage es noch einmal, dann gehen Sie zugleich den Weg aus allem erdenklichem Leid hinein in echten und bleibenden Trost. Und das wünsche ich Ihnen.
Weißt du keinen Ausweg, mir tritt in Gottes Licht, denn die Hilfe, die er gibt, hält, was sie verspricht. Wenn du nicht mehr lachen kannst, weil die Angst dich quält, komm zu Jesus, der dich liebt und der zu dir hält. Komm zu Jesus, lass alles stehen, schenk ihm Vertrauen, mit ihm kannst du gehen. Komm zu Jesus, wage den Schritt, wo du auch hingehst, er geht mit. Wenn du keinen Stern mehr siehst und dein Fuß sich irrt, wird dir Jesus selbst zum Weg, der nach Hause führt. Er macht Gottes Liebe wahr, wie der Hass oft droht. Wenn du dich nach Frieden sehnst, hör sein Angebot. Komm zu Jesus, lass alles stehen, schenk ihm Vertrauen, mit ihm kannst du gehen. Komm zu Jesus, wage den Schritt, wo du auch hingehst, er geht mit. Komm zu Jesus, wie du bist, er macht alles neu. Wenn du dich ihm anvertraust, macht er dich ganz frei. Er schließt uns die Zukunft auf und erlöst die Welt. Wenn sich jeder, der ihm glaubt, ihm zum Dienst sich stellt, komm zu Jesus, lass alles stehen, schenk ihm Vertrauen. Mit ihm kannst du gehen. Komm zu Jesus, wage den Schritt, wo du auch hingehst, er geht mit. Komm zu Jesus, lass alles stehen, schenk ihm Vertrauen, mit ihm kannst du gehen. Komm zu Jesus, wage den Schritt, wo du auch hingehst, er geht mit.
Ewiges Wissen, Jesus ist mein. Köstliche Leben bringt er uns ein. Frieden von oben, gütiger Schein, völlige Schönung war mir zuteil. Lass mich erzählen, Jesus zu dir, wo ist dein Heiland größer als er? Wer kann so segnen, wer so erfreuen? Keiner als Jesus, preis ihn allein. Ewiges Leben, ewige Freud, der ewigen Glauben, Jesus mir weiht. Lass mich erzählen, Jesus zu dir, wo ist ein Heiland größer als er? Wer kann so segnen, wer so erfreuen? Keiner als Jesus, preis ihn allein.
Wir wollen zu heben, bitte, zur dritten Strophe.
Wenn ich sein Eigen nicht nur nicht mehr, Jesus erleben, lasst mich's erzählen, Jesus, so er, wo ist dein Heiland, größer als er? Wer wird verwickeln, wer so erfreut? Keiner als Jesus, reiß ihn allein.